Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehls. Wir haben uns zum letzten Mal in diesem Jahr in Andres Hobbyzimmer,
Stube.
Ich kenne Stube aber als Wohnzimmer.
Stimmt. Da war ich auch mal verwirrt. Meine Verlobte sagt auch mal, die kommt ja aus dem Osten, aus Dresden. Mhm. Da sagt man auch Stube zum Wohnzimmer. Das sagt man zumindest, wo ich herkomme, aus so Rheinland, Mitteldeutschland, habe ich das vorher nicht so gehört.
Ich weiß gerade gar nicht, ob mein Papa oder meine Mama das immer gesagt hat. Aber ich kannte das halt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, woher.
Also ich kann den Begriff natürlich, aber ich habe es jetzt nie mit dem Wohnzimmer assoziiert. Ich habe das einfach immer, egal in welchem Raum, so einfach eine Stube.
Ja, oder wenn man zum Militär geht, ist ja die Stube der Schlafraum, glaube ich.
Ja, dein Zimmer halt, ne?
Ja.
Ja.
Oh ja, die Stube. André ist auch dabei.
Kommen wir kurz geklärt. Ja.
Genau. Wir, wie gesagt, letzte Folge des Jahres, bevor wir ein schönes Podcast hier abschließen. So rein vom Ding her, André. Wie war so dein Filmjahr für dich? Ich habe da vorhin im Bus, als ich hergekommen bin, ein bisschen drüber nachgedacht.
Generell oder jetzt auf den Podcast bezogen?
Generell und vielleicht auch auf den Podcast.
Also ich finde das Filmjahr generell 2019, jetzt allgemein gesprochen, war besser als erwartet, hat aber lang gebraucht, um in Gang zu kommen. Also ist die erste Jahreshälfte war relativ dünn, finde ich. Das heißt dünn, aber zumindest hat jetzt nicht gerade die Perlen hervorgebracht, da waren echt einige Gurken dabei, auch gerade jetzt nicht nur im Heimkino, was weiß ich, Bereich, Trash-Bereich, B-Movie-Bereich, sondern nee, wirklich auch im Blockbuster-Bereich waren da einige Sachen dabei, die echt nicht gezündet haben, die ziemlich abgerasselt sind. Und dann in der zweiten Hälfte jetzt, gerade so im Herbst, haben ja nochmal alle aus allen Rohren gefeuert. Und da waren ja echt jetzt mal ein paar Highlights dabei, wie ein Parasite, wie ein Midsommar, wie ein Joker. Und ich jetzt nicht so fantastisch fand wie andere, aber ein solider Film. Aber das waren eben nochmal so Hochkaräter. Und in der ersten Jahreshälfte hat das ein bisschen gefehlt. Also so im Endeffekt war ich relativ zufrieden mit dem Film, ja, war echt doch stärker im Endeffekt als erst angenommen. Aber gerade dieser Blockbuster-Bereich, trotz großer Budgets, wurden da teilweise echte Gurken abgeliefert. Und aufs Podcast-Jahr gesehen, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen, so, was hatten wir denn alles? Da waren vor allem wieder einige Klassiker dabei, bin ich sehr froh drum drin, wie ein Sindbad und so hatten wir ja. Wir haben ein paar Lücken geschlossen, und auch heute natürlich mit Ferris. Und gleichzeitig natürlich auch so ein paar glühende Eisen, die du mir so in die Augen gerieben hast. Obwohl du es ja nur gut meinst. Ich weiß es ja.
Es ist ja all for entertainment.
Ja, eben, natürlich.
Ich mag es immer, wenn du ragest, deswegen.
Ja.
Ich glaube, dass, und wenn ich das lustig finde, könnte das sein, dass unsere Zuhörer das
auch manchmal lustig finden. Ich glaube, ich rage noch gar nicht so viel. Ich könnte auch viel mehr ragen eigentlich.
Ja.
Aber ich halte mich teilweise sehr zurück und möchte dich auch nicht verletzen in deinem Filmgeschmack. Nein, aber
jeder kann die Genialität von High School Musical erkennen.
Also. Ja, absolut. Oder Midsommernachtstraum. Absolut, absolut. Ich verstehe das ja. Nee, aber insgesamt doch ein schönes Podcast-Jahr. Wir mit einigen Lücken, mit einigen skurrilen Dingen, einigen Entdeckungen, mit einigen sehr dankbaren Filmen, die man auch sicherlich nicht zum letzten Mal eben nur für diesen Podcast geguckt hat, sondern die auch jetzt einfach in die regulären Watchlisten wandern, weil sie einfach gut waren.
Nice.
Von daher bin ich eigentlich insgesamt mit dem Film ja als Ganzes eigentlich doch zufriedener, als ich so in der Mitte des Jahres eigentlich dachte. Hm. Und bei dir?
Es ist halt so rein vom Kino-Ding her, ich habe halt super wenig aus diesem Jahr gesehen. Also immer noch mehr als der durchschnittliche Deutsche.
Ja gut, wie oft geht der Durchschnitt ins Kino?
Im Jahr, ich glaube, 1,7 Mal oder so.
Geisteskrank.
Ja, aber wenn man das jetzt mal so mit den Jahren davor vergleicht, dadurch, dass ich halt jetzt auch nicht so viel Kohle verdiene und halt trotzdem Vollzeit arbeite, war ich halt super, super selten im Kino. Und dann hat man trotzdem immer noch so Filme, auf die ich richtig, richtig Bock hatte, wie, oder beziehungsweise wo ich gespannt war, wie halt ein Joker oder meinetwegen auch ein Frozen 2 oder ein anderer Film, der vielleicht noch nicht so alt ist, wo ich so aus dem Kino kam und war so, ne, habe ich meine Begeisterung verloren, irgendwie.
Mhm.
Aber dann denke ich so, okay, nee, ich hatte unfassbar, unfassbar viel Spaß mit Endgame, den ich wirklich toll fand. Oder halt auch Drachenzähm Leichtgemacht 3, die...
Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen, stimmt, den will ich auch noch gucken.
Der ist, also, das war, ich glaube, mit die letzte PV, die ich dieses Jahr mitgenommen habe, weil danach hatte man ja nur noch, bin ich ja rumgereicht worden. Und ich finde es immer so super schön, wenn man Presseverführung hat von solchen Filmen und die Kinder mit dürfen.
Mhm, ja.
Und dann war halt einfach mega coole Stimmung da.
Das ist eben, dann erlebst du halt eben, also sind wir mal ehrlich, wenn du in der PV sitzt, die Stimmungen sind, es gibt keine Stimmung, weil so 99% der Leute da drin gucken den Film gerade analytisch und für ihren Job. Wenn du
Es kommt halt immer auf den Film drauf an. Es gab auch schon Komödien oder so, wo auf einmal Party im Kino war.
Es kommt darauf an, natürlich, aber in der Regel.
Mhm.
Und deswegen ist es manchmal ganz schön, wenn du solche entweder bring plus eins mit, das gibt's auch manchmal, vor allem bei so, gerade auch bei so Horrorfilmen und Sachen, wo die bei Filmen, wo auch die Verleihe wissen, dass das jetzt kein, dass es nicht brechend voll wird, weil es jetzt nicht der Mega-Blockbuster ist. Oder eben so Kinderfilme, wo plus Kind eben quasi ist, oder plus Kinder. Weil dann hast du auch in der Möglichkeit, in der PV so ein bisschen mitzukriegen, wie das gewöhnliche Publikum, jetzt ohne da herablassend klingen zu wollen, wieder der reguläre Zuschauer, auf den Film reagiert. Und das ist oft ganz anders, als wenn du wirklich mit der Presse in der PV sitzt und der keiner macht eine Regung. Dann weißt du manchmal, im Endeffekt ist nicht so, waren jetzt gerade alle komplett hier irgendwie, also natürlich spricht man danach auch mit ein paar Leuten, aber manchmal hast du das Gefühl so, okay, fand ich jetzt gerade alles scheiße, weil ich habe keine Regung im ganzen Film gesehen. Und wenn du dann so eine, eben so eine bring jemanden mit PV hast, dann hast du oft so eine, schon mal auch einen Anhaltspunkt so, wie hat's denn dem normalen Kino schon gefallen, da kommen andere Reaktionen.
Ich finde es eigentlich auch ganz schön.
Da kommen überhaupt mal Reaktionen, gerade bei Kindern natürlich.
Ja.
Und das hilft manchmal, ja.
Das Schönste, was ich da mal, es gab zwei, ich hau jetzt einfach mal die Anekdoten raus, das war beides Pixar-Filme, das eine war The Good Dinosaur, Aal und Spot heißt er auf Deutsch.
Ja.
Der ist, ja, ich glaube, mit einer von Pixars schwächsten, weil man aber auch einfach merkt, was der für eine Produktionsgeschichte hatte. Der ist ja 10.000 Jahre irgendwie in der Produktionshölle gewesen. Und es gibt aber so einen König der Löwen-Moment.
Mhm.
Und da ist das eine Kind, das hat das so fertig gemacht, dass der Vater mit dem Kind raus musste. Also es war schon krass, aber es war trotzdem irgendwie ganz spannend, das so zu
holen. Der Vater so, das ist mein Job, ich kann nicht raus.
Nee, die sind dann auch nicht wieder reingekommen.
Ah, krass. Aber war das was Erschreckendes oder was Trauriges? Oder?
Der Vater stirbt.
Ah, okay.
Ne? Deswegen König der Löwen-Moment.
Ich habe den Film nicht gesehen.
Ist eigentlich ganz, also wie gesagt, abseits dessen, der ist ganz schön eigentlich. Aber
okay. Die Szene, ich habe immer nur gehört, so, oh Gott, einer der, also er hat ja auch echt relativ schlechte Kritiken bekommen für so einen Pixar. Oder, ja. Nee, Pixar war es nicht, Disney, ne?
Doch, nein, es ist Pixar
schon. Es ist sogar Pixar, okay. Ja. Deswegen, irgendwie hatte ich mir den nie auf die Uhr geschrieben.
Der ist auch super unter ferner Liefen gelaufen.
Hm.
Aber er sieht halt wunderschön aus, weil Pixar.
Gut, klar, und das können sie ja.
Ich mag ihn. Aber es ist halt, der ist super unrund.
Mhm.
Aber wie gesagt.
Wahrscheinlich fällt das natürlich gerade in so einer Vita wie Pixar, die ja doch eher eine gute Quote haben, wo im Grunde alles passt und wo jeder zufrieden rausgeht, fällt das halt auf dann, ne?
Ja, aber das war halt, die Szene ist auch ziemlich hart. Und wie gesagt, das Kind hat sich nicht mehr einbekommen.
Oh, krass.
Ja, das war schon ziemlich heftig. Das andere war Findet Dory, auf den ich richtig, richtig Bock hatte und der einfach nicht gut ist. Und da war auch so, ich habe mich richtig gefreut, oh, ein Kinder in der Presseverführung, das wird super. Und die waren alle still. Die gesamte Zeit durch. Es war einfach leise im Kino.
Oh nein.
Die
ganzen Kinder so einschlafen.
Ja, nicht ganz. Einmal hat dann einer.
Muss aufs Klo.
Nee.
Endlich war er die Erregung.
Ich glaube, das war, als Dory dann aus diesem Meerespark zurück ins Meer geflogen ist und halt alle ihre Freunde verliert. Irgendwie aus der hintersten Reihe ein Kind. Das finde ich nicht fair. Das ist super cute.
Du hast dich umgedreht. Genau.
Nee, aber das ist halt immer super schön.
Das ja, das stimmt. Ich. Das stimmt schon.
Wie sind wir hingekommen? Ach ja, Drachenzähm. Da, also Endgame und Drachenzähm sind halt so mit meine Herzensfilme des Jahres.
Okay.
Und ansonsten habe ich auch super viel erst im Nachhinein irgendwie zu Hause dann bei Prime oder so, wenn es im 99 Cent oder so drin war, nachgeholt. Weil irgendwie ist es dann doch angenehmer, den Kram zu Hause zu gucken, als im Kino dann. Weil ich, dadurch, dass ich jetzt auch relativ weit im Norden Hamburgs wohne, ich muss halt schon relativ lange fahren, um ins Kino zu kommen. Hm. Das ist dann halt der Unterschied zu vorher, wo ich ja auch meine Unlimited-Card hatte, wo ich immer gesagt habe, Trolle, ich brauche eine Viertelstunde ins Kino.
Gehst du jeden Tag.
Und bin dann einfach, okay, nach der Uni, ja, noch zwei Filme, ja, machen wir mal, ne? Und dann hat man sich noch zwei Filme geballert und ist dann erst nach Hause. Das geht halt irgendwie nicht mehr.
Ja, klar, verstehe ich.
Das ist halt so ein bisschen schade. Und podcastmäßig, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe überdurchschnittlich viel Horror bekommen. Aber als ich, wenn man sich so die Letterboxd-Liste anguckt, nö, eigentlich ist es eine angenehme Mischung.
Ich meine, das haben wir ja eh Gefühl gehabt. Wir hatten ja schon Angst, dass wir jetzt so viel Genre machen insgesamt. Mhm. Aber eigentlich war es gar nicht so viel.
Nee, ist es auch nicht.
Ja.
Also, es waren schon ein paar Sachen dabei, aber ich habe mich dieses Jahr, glaube ich, durch deine Auswahl sehr weit in den 90ern, also sehr häufig in den 90ern bewegt.
Ja, 90er hatten wir oft, ja, das stimmt.
Aber ist ja auch durchaus mal spannend, so mein Geburtsjahrzehnt mal so mitzunehmen.
Ja, genau, also ist ja, da hast du natürlich selber viel noch nicht gesehen, weil du eben noch zu jung warst.
Obviously.
Und bei mir war das ja dann gerade so das Jahrzehnt, wo ich angefangen habe, ins Kino zu gehen. Da habe ich ja damals auch bei unserem Anaconda-Cast so, wie ich noch eigentlich 2 Jahre zu jung war, trotzdem noch reingekommen bin und solche Geschichten. Das war ja so genau mein, wo ich angefangen habe mit Kino quasi so richtig auch zu erleben. Ja. Klar, war ja vorher schon mal im Kino, was weiß ich halt kaum noch dann. Meinen Eltern irgendwie. Aber ja, deswegen, das ist, glaube ich, immer ganz, ganz spannend, die Sicht auch zu gerade dann, weil ich einfach an die Filme meistens Erinnerungen habe, die noch natürlich nostalgischer für mich ist. Und dann eben spannend zu sehen, wie du das dann wahrnimmst, wenn du sowas halt zum ersten Mal wirklich dann siehst.
Auf jeden Fall. Nee, aber ansonsten bin ich recht zufrieden. Es waren wenig Gurken dabei. Kein Film, den ich absolut scheiße fand. Dann so, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, dieses Jahr ganz gut weggekommen.
Ja, ich habe mich selten auf Boshaftigkeit getriggert.
Es gab keinen Super Mario Brothers oder sowas.
Nee, genau.
Wird immer wieder Zeit. Immer wieder Bock auf richtig Scheiße.
Ja, es ist auch mal der Unterschied, ob du, also ich überlege oft immer so, gibt hier was Trashiges oder so, aber es ist ja ein Unterschied, ob du was Trashiges gibst oder wirklich, ob du wirklich was Beschissenes gibst, genau.
Ich gebe dir sehr gerne Scheiße.
Also selbst Trash kann ja halt den Charme haben, aber es gibt ja auch wissentlich Filme, die wirklich einfach faktisch Kacke sind.
Book of Henry.
Oh Gott, der Lauf. Das war echt ein Lowlight, so. Also.
Aber es war auch witzig,
irgendwie. Es war auch witzig, natürlich, darüber zu reden, weil es einfach so ein Unfall ist, natürlich. Das meine ich halt. Also, da kannst du wenigstens drüber reden. Das gibt ja auch wirklich einfach Scheißfilme, da weiß ich nicht, was du sagen sollst, weil es einfach nur filmischer Müll ist. Wo du eigentlich gar nichts, gerade, musst gar nichts drüber verlieren, weil alle wissen, dass es einfach Mist ist. Ja, das ist ein bisschen das Ding. Hm. Aber ja, insgesamt, glaube ich, ganz gute Auswahl, und wenn die Zuhörer dann auch noch zufrieden sind, dann haben wir ja irgendwie doch alles richtig gemacht.
Jo.
Und was wollte ich noch sagen? Habe ich was vergessen? Aber ist nicht schlimm.
HDGDL.
Galligrü. ich komme drauf zurück. Das ist, glaube ich, war nicht so wichtig. Ich komme drauf zurück. Aber jedenfalls ein schönes Podcast, ja.
Ja.
Und, ach genau, jetzt fällt es mir ein. Ich hatte schon jetzt mal meine Letterboxd-Auswertung mal, wir haben es ein bisschen angeguckt für dieses Jahr, meine Statistik.
Ja, du hast ja eine richtige Statistik als Pro-Member oder was bist du?
Ja, Patreon halt. Ja. Ist halt auch so ein Ding. Das ist ja wie bei Pokémon Go oder so. Das ist halt, ich nutze die Seite halt fast jeden Tag oder die App. Dann denke ich mir, da kann man auch wieder was zahlen. Das finde ich immer so ein bisschen. Dann gebe ich gern was zurück. Und genau, da habe ich mal so erweiterte Statistiken. Das war geguckt. Allein ein Fakt hat mich krass irgendwie geflasht dieses Jahr, weil ich habe in der ersten Jahreshälfte bis Juli habe ich 300 Filme gesehen in diesem Jahr. Insgesamt.
Rede mal weiter, ich guck mal, wie viele ich insgesamt
dieses Jahr gesehen habe. Und jetzt am Ende des Jahres, jetzt gerade, bin ich halt irgendwie bei 357. Ich habe aber in der zweiten Jahreshälfte irgendwie nur knapp 50 Filme geschafft, in der ersten 300. Und das widerspiegelt auch komplett meine Wahrnehmung wieder. Meine zweite Jahreshälfte, obwohl da die guten Filme alle auch kamen, ich hatte keine Zeit.
Das ist super merkwürdig.
Ich hatte ja einen Jobwechsel auch mit diesen Jahres und so. Und das hat alles komplett so, was ich gemerkt habe. Meine ganze zweite Jahreshälfte war so vollgepackt mit Kram, dass ich halt auch super wenig Filme geschafft habe. Ich habe jetzt so wirklich in der Woche immer maximal 1-2 geschafft. Ich habe sonst 1-2 am Tag geguckt in der ersten Jahreshälfte, wenn ich so viel Zeit hatte, irgendwie gefühlt. Das ist total krass, das ist mir aufgefallen. Also ich habe das irgendwie ein Gefühl gehabt, aber erst nochmal zu sehen, da habe ich erstmal gemerkt, so, stimmt, du hast echt einfach keine Zeit. Das war echt krass.
Ich habe es immerhin geschafft, also in meinen besten Zeiten, glaube ich, habe ich ja im Kino 110 Filme gesehen, ich glaube in einem Jahr. Dieses Jahr habe ich insgesamt mit Podcast, mit allem drum und dran 129 Filme gesehen.
Ja, krass.
Ja. Aber es ist halt auch irgendwie, ich hatte auch nicht so richtig Bock. Aber es hatte ich über alle Medien irgendwie, auch Gaming war eher so, bin ich irgendwie dieses Jahr nicht so richtig aus dem Quark gekommen.
Hm. Hat man ja einfach mal, klar.
No.
Hat man ja einfach mal.
Mal sehen, ob das nächstes Jahr besser wird. Und spätestens Ende nächsten Jahres, ne? PlayStation 5 und Xbox Series X, oder wie nennen sie die
jetzt? Ne, sie heißt ja nur Xbox One. Einfach ohne. Xbox heißt sie einfach.
Echt?
Sie heißt einfach Xbox, glaube ich.
Naja,
oder Xbox X oder so?
Nee. Irgendwie Series X ist, da steht da irgendwie mit.
Nein, das ist halt, das haben sie jetzt schon bestätigt. Das ist quasi eine Hardware-Reihe. Da wird noch mehr dazukommen.
Okay.
Aber die Xbox, die heißt einfach nur Xbox. Und dieses Series X ist halt, und da kommt dann noch mehr dazu.
Bin verwirrt.
Ein Toaster oder ein Kopfhörer oder sowas. Also es wird quasi eine Hardware-Serie und die Xbox ist ein Teil davon. Das haben sie jetzt schon gesagt. Also die Konsole selbst heißt nicht Series X. Die heißt einfach Xbox. Dieser kleine Kühlschrank. Monolith aus 2001. Ja. Aber ja, vielleicht dann mit den neuen Generationen wieder mehr. Aber nächstes Jahr wird auch ein krasses Gaming, ja. Allein im ersten
Cyberpunk.
in den ersten zwei Quartalen kommen halt irgendwie 12 Hochkaräte. Also wirklich Hochkaräte.
Es gab ja auch dieses Jahr viel Kram. Also ich habe mir ja für den
Jahresrückblick. Ja, aber ich fand,
alles so. Ja, jetzt bist du zum Beispiel nicht so. Ist es halt, warte, ich habe mir die Liste extra gemacht für den Nerdpol-Jahresrückblick. Lass mich die mal kurz raussuchen. Ich hatte nämlich auch immer so überlegt, so, ich habe halt super wenig gespielt. Ich glaube, ich habe 4 Games aus diesem Jahr gespielt. Mhm. Und alle waren höchstens gut. Mhm. Ja, stimmt. Insgesamt 4 Stück. Aber du hast halt ein Resident Evil Remake.
Ja.
Du hast ein Devil May Cry 5.
Ja.
Du hast Outer Worlds. Du hast ein Disco Elysium, was halt ein absoluter Liebling geworden
ist. Muss ich doch spielen, aber ja.
Death Stranding, Borderlands 3, Division 2, Link's Awakening Remake, Slay the Spire, or Blasphemous.
Last Jedi.
Fallen Order, Fallen das gehört Order. Halt zu den Spielen, die ich gespielt habe.
Ich Last Jedi. Jedi Fallen Order, so. Du hast schon recht, es gab schon einiges, du hast recht. Aber ich gefühl, nächstes Jahr wird noch mal krasser.
Ich bin super gespannt.
Mit Last of Us 2, Cyberpunk.
Ach ja, stimmt, Last of Us 2 kommt ja auch noch. Ich habe den ersten noch mal angefangen. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon die erste Viertelstunde, also da den Anfang gespielt habe.
Ja.
Und danach nicht weiter.
Ach krass, okay.
aber ich hock mich da jetzt, glaube ich, noch mal rein und hau das noch mal durch, bevor der zweite kommt. Ich habe richtig Bock.
Ich hab's geliebt. Aber gut, genug von Videospielen.
Ferris.
Aber insgesamt halt kann man sagen, ja, so, man hat das manchmal. Manchmal hat man Popkultur drüber. Da muss
vielleicht,
man einfach mal
vielleicht hilft die Switch.
Eine Pause machen. Nee, manchmal muss man einfach mal kurz eine Pause machen.
Ja, ich glaube auch.
Manchmal ist man übersättigt. Irgendwann so Kram, den es einfach gibt. Genau, lass uns lieber über Filme reden. Lass uns über unsere letzten Filme.
Lass uns über Haie reden.
Da muss ich direkt mal den Shark jumpen. lass uns über die letzten beiden Filme des Jahres sprechen. Und ich fange einfach mal an jetzt mit Ferris. Ferris macht blau zu Deutsch. Im Original Ferris Bueller's Day Off von 1986.
Wie findest du die Übersetzung eigentlich?
Mein Geburtsjahr.
Fun Fact. Oho. Du alter Mann.
Naja. Das ist wohl wahr. Die Übersetzung finde ich gut.
Ja, ne? Irgendwie.
Weil du sagst ja nicht, Ferris Bueller macht einen Tag frei.
Also ja, macht, Day Off ist ja so, klingt mehr so nach Freizeit irgendwie.
Ein Day Off sagst du halt vor allem auf der Arbeit. Wenn du sagst, ich habe einen Day Off, das heißt eigentlich so, ich habe einen Tag frei, so.
Ja.
Und das macht in dem Zusammenhang des Films zwar Sinn, aber macht blau ist halt im Deutschen natürlich der viel, das ist ja halt der Jugendslang. Auch damals auch schon gewesen, so.
Treffendere, ne? Begriff.
Genau. Blau machen halt, ne, ist ja nun mal der umgangssprachlich für Schule schwänzen. Das hätte auch schreiben können, Ferris schwänzt die Schule. Das wäre dann so der Super RTL-Name gewesen. Von daher, nee, finde ich passend. Regie John Hughes, bekannt auch für Breakfast Club, 16 Candles, allein mit Onkel Buck, die ganzen alten Komödien. Ja, in dem Cast auch reichlich namhaftes Matthew Broderick natürlich als Ferris.
Er sieht so jung aus.
Er ist ein kleiner Boy. Alan Ruck als Cameron, sein bester Kumpel, Mia Sara als Sloane, seine Freundin. Die hat man ja auch nicht mehr wirklich danach gesehen. Die war ja auch irgendwie, die hat so ein paar eher so Ami-TV-Kram und sowas danach gedreht.
Okay.
Wobei sie ein bisschen aussieht, sieht ein bisschen aus wie, ich komme nicht auf den Namen, bei Stranger Things.
Millie Bobby Brown.
Nein, die.
Die Schwester. Keine Ahnung.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sie sieht ein bisschen aus wie sie.
Ja.
Vom Gesicht, so Gesicht, so, und so, ja. Ich hatte so ein bisschen, so leicht erinnert, als ich mich an sie erinnert. Dann ist natürlich Jeffrey Jones als Ed Rooney, Schuldirektor, großartig. Und in einem kleinen Side-Cameo Charlie Sheen.
Du hast noch jemanden vergessen.
Drogenopfer.
Sehr lustig. Sehr witzig.
Wer habe ich vergessen?
Baby. Seine Schwester.
Ja.
Scheiße, wie heißt sie denn jetzt nochmal?
Ach so, natürlich.
Jennifer Grey?
Ja, Jennifer Grey aus
I had the time of my life.
Genau.
Hast du den schon mal
ich
gesehen?
Ich wollte gerade schon Footloose sagen, aber es ist
hast du schon mal Dirty schon. Dancing?
Dirty Dancing, ja.
Verdammt.
Ja. Den kenne ich. Da kannst du mich nicht mehr mit foltern. Ne, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich mag Dirty Dancing ganz gerne.
Ist solide. Den hatten wir sogar mal in der Vorlesung. Ich hatte eine Vorlesung zum Thema amerikanische Genrefilme.
Mhm.
Und da gab es einmal, da war einfach, nur so, Blank Space im Vorlesungsplan. Und da kam so rein, oh, heute reden wir über Tanzfilme.
Beim Genrefilme, Tanzfilme.
Ja, also Genre.
Ja,
also,
ich verstehe schon. Spezielle
Genres. Genau, also Komödien und sowas. Und
ja.
So. Tanzfilme. Ja. Dann hat er das Musikvideo von She's Like the Wind angemacht und ist irgendwie abgebrochen. Und er guckt ihn so an. Ich mach's jetzt einfach normal an. Das war eine schöne Vorlesungsreihe.
Relaxter Typ.
Ja, war geil.
Ja, genau. Jennifer Grey ist auch drin. Ja, ich hatte gerade auf Netflix, gibt's ja jetzt hier The Movies That Made Us.
Ja.
Dieser Filmableger von dieses The Toys That Made Us.
Stimmt, da ist ja
auch. Und da ist eine der Dancing-Folge dabei, und die habe ich gerade auch geguckt. Ja. Hm. Ja. Die ist echt interessant. Mein bester Fun-Fact war, dass Patrick Swayze und Jennifer Grey sich gehasst haben.
Glaube ich, aufs Wort.
Die hatten keine Chemie. Die wollte ich mir da drehen. Und gerade deswegen hat es wahrscheinlich so gut funktioniert.
Ja.
Ja, die konnten sich voll nicht leiden. Und teilweise irgendwie der Film ist fast dreimal irgendwie in der Mitte abgebrochen worden beim Dreh, weil kein Geld mehr da war und überhaupt. Und und dann hat sich Patrick Swayze ja noch das Knie verletzt, musste mit so kaputtem Knie, was bei jedem Schritt wehgetan hat, von dieser Bühnensprung am Ende dann drehen, 20 Mal hintereinander, ist fast ins Krankenhaus gekommen, weil sein Knie einfach komplett rausgesprungen ist, 10 Mal. Das ist so krass. Aber das sind so, ich habe manchmal das Gefühl, das sind diese, aufgrund dieser abstrusen Dreharbeiten, sind die Filme teilweise so geworden, wie sie sind?
Ich glaube auch.
Du hast halt damals nicht dieses unfassbar, alles perfekt. Natürlich Sicherheit steht an erster Stelle. Alles wird überwacht. Sobald da einer nur eine falsche Bewegung macht am Set, fliegst du raus und wirst verklagt. Und überall gibt's Safety und hast du nicht gesehen. Und alles ist durchgeplant. Nee, früher wurde einfach, wir haben Geld, wir machen so einen Film, auf geht's. Und dann irgendwo in die Hütte gefahren und einen Film gedreht. Und so natürlich heißt das nicht, dass es gut ist. Das sollte sich ja echt verletzt haben und so weiter. Natürlich sind die Bedingungen, die es heute sicherlich gibt, besser. Aber ich habe manchmal das Gefühl, den Charme dieser alten Filme haben diese teilweise sehr, sehr abstrusen Dreharbeiten, haben das ein bisschen ausgemacht. Das, glaube ich, kann man nicht abstreiten.
Das kann definitiv sein.
Ich werde erstmal aus der unserer allheiligen UFDB zitieren und mal kurz zusammenfassen, worum es in Ferris macht blau denn geht.
Tom!
What's the matter?
For Christ's sake, look at him, honey.
Ferris?
He doesn't have a fever, but he says his stomach hurts and he's seeing spots.
I'm fine. I get up.
No!
Honey, you're not going to school like this now.
What's this? What's his problem?
He doesn't feel well.
That's it. I want out of this family. You can't even say.
Ferris Bueller täuscht seinen Eltern eine Erkrankung vor. Diese glauben ihm und die Nachricht, dass es dem beliebten Schüler nicht gut geht, macht scheinbar in ganz Chicago in Windeseile die Runde. Die Freiheit will Ferris ausgiebig nutzen, schließlich hat er nicht mehr viele Chancen auf weitere Fehltage und macht sich mit seinem besten Freund Cameron sowie seiner Freundin Sloane auf in einen Tag, der unvergesslich werden soll. Doch Schulleiter Ed Rooney ist sich sicher, dass Bueller etwas im Schilde führt und stellt Nachforschungen an.
Nachforschungen?
Nachforschungen oder auch höchst kriminelles Stalking. was habe ich erwartet? So, das ist wieder, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber es trifft nun mal hier auch wieder zu. Ich wusste natürlich, es ist ein Kultfilm, ein absoluter Kultfilm der 80er, ein Kultfilm im Comedy-Genre. wird von sehr vielen Leuten gefeiert, hat eine ja popkulturelle Relevanz, wurde schon oft zitiert, wird immer noch zitiert.
Unter anderem in Deadpool.
Unter anderem in Deadpool. Ne? Ist also ein popkulturelles Gut. Und da, wie immer, muss ich sagen, da habe ich erstmal Respekt vor, weil ich immer Angst habe, dass ich ihn nachher nicht mag und erklären muss, warum. Und alle denken sich, oh mein Gott, der Satan. Hatte ich ja schon oft hier eben. Ich habe so vor diesen Klassikern einfach Respekt. War hier genauso.
Aber dafür sind wir ja da.
Dafür machen wir das ja hier. Und ja, erwartet habe ich eine hoffentlich lustige Komödie. Ich habe so eine, ja, dieses typische, so ein bisschen Stranger Things eben, aber in der Originalzeit so. Also natürlich, ne, so diesen 80s-Flair voll drin. Jugendliche Rebellion, ja, heute kultige Musik aus den 80ern und so ein 80er Freiheitsgefühl, so ein Jugendabenteuer habe ich so ein bisschen erwartet. Kann ich, glaube ich, grob zusammenfassen. Ja, und wie gesagt, einfach natürlich hoffentlich auch ein paar gute Lacher. Ja, was habe ich denn bekommen? Ich finde es halt total geil, dass ein Ferris macht blau, so eine, eigentlich, also natürlich ist es nicht etwas, was nicht gut ist, aber so eine, sage ich mal, Lappalie wie blau machen in dem Sinne. Ich meine, das haben wir früher alle getan, wenn wir mal ehrlich sind.
Ich nicht.
Oh, krasser Streber.
Ich weiß nicht, also ich war halt ultra faul, Hausaufgaben oder so, war nie so meins.
Ja.
Aber ich war immer in der Schule, wenn es mir nicht absolut kacke ging.
Okay, also ich habe das früher auch gemacht. Also wir haben früher auch oft mal die Schule geschwänzt, weil wir keinen Bock hatten. Oder zumindest, wenn nicht die ganze, dann, oh, wir haben noch irgendwie 7., 8. Nachmittag, ist noch Sport, lass mal abhauen. So. Mhm. Solche Geschichten. Natürlich, wie gesagt, ist nicht vorbildlich und ist natürlich trotzdem nichts Gutes, was man sich...
Das nehmen wir aus dem Podcast mit. André ist kein Vorbild.
Ich bin kein Vorbild, aber das sollte mittlerweile hoffentlich klar sein. Aber ich finde es großartig, dass hier in diesem Film aus so einer ja trotzdem kleinen Sache wie einen Tag blau machen... Oder eben, beziehungsweise vor seinen Eltern spielen, man wäre krank, obwohl man es nicht ist. Auch das habe ich getan. Oh ja, war ich sehr gut drin. Fast so wie Ferris.
Wahrscheinlich nicht so ganz so elaboriert.
Nee, aber genau. Ich habe es nicht so komplett durchgeplant. Was macht unsere Katze da eigentlich schon wieder?
Soll ich die Tür zumachen?
Mach mal. Unsere Katze wetzt mehr Krallen, als sie Leben hat. Und ja, wie gesagt, das ist eine Sache, ein... quasi eine Staatsaffäre gemacht wird in diesem Film. Das ist so dieser Grundgedanke schon mal so. Ein Tag krank machen und sagen, oh, mir geht's heute nicht gut, obwohl es dir eigentlich super geht, führt hier zu einem eskalativen Tag, der an 12 Dutzend Enden irgendwie Menschen, Dinge und Leben beeinflusst. Und ja, wie gesagt, genau, es ist halt so, Ferris ist halt der super smarte Boy, der natürlich irgendwie alle der Nase rumführt. So angefangen eben wird vom besten Schauspiel, von einer ich bin krank Phase, die Eltern wirklich ja fast schon ihm verfallen, so, oh, unser süßer kleiner Junge, der irgendwie locker mal 17 ist oder so, aber ihn behandelt, wäre er halt irgendwie 8, und so, oh, wir haben so einen guten Jungen, die war in die Wange kneifen und so, er so, ja, ich bin ja auch so krank. Und natürlich seine Schwester durchschaut es halt komplett und ist so, ah, du Penner. Und ne, immer hier Augenkontakt und ich werde dich irgendwann auffliegen lassen, du Sau. Und er ist halt super perfide, ne? Dann irgendwie, wie er dann erstmal alles auf, natürlich komplett vorbereitet und durchplant. Mit dieser Puppe in seinem Bett, die, wenn jemand in die Tür reinkommt, die mit so einem Gewicht verbunden ist, dann die Puppe sich bewegt und auf der Stereoanlage läuft Schnarchgeräusche, dass man denkt, er schläft und fällt im Bett und schnarcht. Es ist alles so, es ist fast so Kevin allein zu Hause, Lösungsansätze, sag ich mal, so alles Selfmade basteln und so. Und ja, wie auch schon in der Einleitung oder in der Zusammenfassung vorgelesen, er ist halt sehr beliebt. Und recht schnell spricht es auch sich an der Schule dann auch rum, dass er eben fehlt und krank ist. Und binnen von gefühlten 10 Minuten weiß es halt so die halbe Erde gefühlt.
Ja.
Und an jeder Ecke hörst du so, hast du schon gehört? Ferris ist krank. Ich hab gehört, er muss sterben.
Wir sammeln für ihn.
Ja, genau, wir sammeln gerade Geld für ihn. Und dann mit dem Münztelefon, wo plötzlich alle mit dem telefonieren, so, geht's dir wirklich so schlecht? Und Ferris so, hast du Alien gesehen? Die Szene, wo das Alien aus dem Bauch kommt? Ungefähr so. Und dann sitzt er so an seinem Synthi-Keyboard und spielt dann so Scheißgeräusche ein und Rülpsgeräusche und Furzgeräusche und ganz, oh mein Gott, du klingst wirklich schlecht. Und er so, ja, vielleicht brauche ich eine neue Leber. Das ist so absurd. Es ist so absurd. Aber irgendwie fragt man sich, man fragt sich trotzdem nicht, man hinterfragt das nicht, man nimmt das trotzdem einfach so mit, man nimmt das so hin so ein bisschen. Weil er dir halt relativ schnell, finde ich zumindest, dir das so vorhält, dass es hier als kein bodenständiger Film ist, sondern dass es alles sehr absurd ist und sehr drüber und überinszeniert. Dann hast du halt, wie gesagt, den besten Freund, den Cameron, und der ist halt so der todesdepressive, ich liege ganz Tag im Bett und tue so, als ob ich krank wäre, aber eigentlich ist er fit, aber er ist so niedergeschlagen mit dem Leben, dass er halt irgendwie die ganze Zeit nicht aus dem Quark kommt. Und Ferris sagt dann halt so, ruf ihn halt an, sagt so, ey, komm, wir machen jetzt mal hier
Einen drauf
heute. Ich hab einen Tag frei, ne? Komischerweise. Und überredet ihn halt dann mit ihm und dem Auto seines Vaters, einem
Ferrari
ist es, glaube ich, so ein alter Boxster, so ein ultra teurer, so eine Sportkarre, überredet ihn mit diesem Auto einen Ausflug zu machen und sammeln dann unterwegs eben noch die Sloan ein. Und rasen quasi.
Währenddessen er sich als ihr Vater ausgibt, oder?
Ja, genau. Er holt sie ab in so einem Trenchcoat mit Sonnenbrille und Hut. Ja. Und Sloan sagt halt, mein Vater, mir geht's nicht gut. Und dann kommt sie halt ans Auto.
Sie sollen zu einer Beerdigung oder irgendwas.
Ja, genau, genau. Sie muss halt mal weg. Und sie kommt halt raus und sie treffen sich und er knutscht sie erstmal halt voll ab. Und hier der Ed Rooney, der Direktor, so. Ah, so läuft das also in dieser Familie. Es ist alles so falsch. Und wie gesagt, dieser Ed Rooney halt ist quasi Ferris schon lange auf der Schliche. Ruft auch dann, als er merkt, eben, dass sie an ihn reingetreten wird vom Lehrer, dass Ferris fehlt, ruft er sofort die Mutter auch an und die entschuldigt sich auch so, ja, unser Sohn ist krank, ich wollte sie ja schon angerufen haben und mich entschuldigen. Und dann, also ja, der war schon hier. Zig Tage, das Jahr hat er schon gefehlt, es geht nicht und hier und da.
Währenddessen hackt er
sich in seinem Computer, den er statt zu einem eigenen Auto bekommen hat, hackt er sich in den Schul-PC, ohne es zu zeigen, wie es geht, aber ist ja auch völlig egal, und ändert die Fehltage von 9 auf 2. Natürlich, das kann er nämlich natürlich.
Natürlich.
Er kann ja alles. Und ja, wie gesagt, hier der Rooney, der wittert, dass da was falsch läuft. Der ist sich sicher, dass Ferris ihn halt schon lange, lange auf der Nase rumtanzt und wird mutiert quasi in diesem Film zu Markus Lanz, der unbedingt aufdecken will, dass Ferris ein Betrüger ist. Und wie er das halt, wie gesagt, macht, wie du eben schon angeschnitten hast, ist halt jenseits von Gut und Böse. Er fährt dann halt recht schnell zum Haus auch hin der Familie Bueller, wo er keiner zu Hause ist, versucht da halt irgendwo einzusteigen, wo er jetzt erstmal die Hose zerreißt, seinen Schuh im Schlamm verliert. Dann
das ist auch so eine Sache. Von vorne sieht dieses Haus wirklich wunderschön aus.
Aber von hinten nicht.
Was machen die mit ihrem Garten?
Ja, es ist kein Garten, es ist ein Slum.
Ja, echt?
Ja, ja. Und ja, dann kommt natürlich der Dobermann, der ihn dann noch jagt und zerfleischt. Und ja, er tut sich schwer, die Beweise zu finden, die er braucht. Währenddessen eben das Dreiergespann in die Stadt fährt. Und ja, ich frage mich, wie viel man an einem Nachmittag, den du die Schule schwänzt, erleben kannst.
Du kannst in ein Museum gehen, auf ein Hochhaus irgendwie. Du kannst in ein fancy Restaurant gehen. Du kannst bei einer Parade auf einmal alles hijacken und mitsingen. Was gab's noch?
Schwimmen gehen.
Okay, ja, ja. Also
du kannst recht viel machen.
Ja. Ist halt ein enger Zeitplan, ne?
Aber ja, es ist alles streng getaktet. nehmen wir zum Beispiel mal die Restaurantszene. Das ist halt so ein Ding, das ist schon echt arg doof. aber halt nicht unlustig. Sie versuchen zu dritt in so ein, also Ferris ist ja so quasi der Ideengeber, die anderen laufen ja mehr oder weniger nur mit, werden mitgestiftet von ihm. Und er möchte gerne in einem sehr fancy Restaurant essen, wo er natürlich nicht reinkommt, so wie sie aussehen, das kleine Kids, da sitzt halt nur so die High Society. Und in einem gewieften Moment holt er sich das Reservierungsbuch und schaut halt so, wer gerade so reserviert hat und merkt sich halt dann so einen Namen und sagt so, ja, hier, ich bin der und der. Und der Typ dann, der Rezeptionist so, ah, sie sind also wie der Currywurst-Guru aus New York.
Vielleicht nicht Currywurst, aber ja.
Ja, aber es war Wurstguru, meine ich. Es war der Wurstkönig, so der Sausage King oder so. Ich hab's auf Englisch geguckt. Ja. Und er meinte so, ja, das bin ich. Also, ja, komm, verarsch mich nicht und so. Ne? Dann streiten die halt rum. Dann will er halt die Polizei rufen. Und während dann der Servicemensch halt weg ist, ruft dann quasi Sloan, seine Freundin, ruft dann in dem Laden an, aus dem Laden raus. Und sagt halt so, ja, ich möchte hier gern den Typ da sprechen. Ja, wie sieht denn der aus? Ja, weißes Hemd, weißes Shirt, Lederjacke. Und er so, oh fuck, Das ist er ja wirklich. Und lässt sie natürlich dann rein und dann können sie natürlich essen. Und ich habe auch Frage, die zeigen auch nie, wie er bezahlt.
Nee.
So, okay. Also es ist irgendwie, so die Unternehmung, die sie machen, die sind halt, deswegen meine ich halt, das passt halt komplett mit dem zusammen, was der Film auch aufbaut. Das ist halt nicht realistisch, sage ich mal. Es ist halt einfach komplett drüber. Es ist nicht, weißt du, wenn wir früher blau gemacht haben, dann sind wir halt mal irgendwie an
in die Mall.
An See gefahren und an den Fluss gefahren und haben da halt tagsüber einfach abgehangen und Bier getrunken oder so. Aber was die halt machen, wie gesagt, das ist ja völlig vorbei an dem Realismus. Also vielleicht nicht irgendwo blöd in eine Kunstgalerie stellen, was auch keiner macht in dem Alter eigentlich.
Nicht?
Ja.
So wenn ich mal blau gemacht so habe, so.
War ich immer in der Bib.
Ja.
Nee, also
hab erstmal ein bisschen gelesen.
Die sehen nicht so aus, als ob sie sich da vor welche Kunstgemälde stellen und dann den ganzen Tag da rumchillen. Und wie gesagt, auch mit dieser, wie gesagt, die Parade, das ist auch so verquer. Erst haben sie die ganze Zeit Angst, dass sie keiner sehen darf. Und dann steppt Ferris da auf so einen Paradewagen und singt halt, was war's?
Ich kann mich halt nur erinnern, es gibt ja diesen großartigen Twitter-Account, wo irgendwelche anderen Songs auf berühmte, ich glaube, das war irgendwie Sum 41 oder so, irgend so ein Pop-Punk Into Deep oder sowas. Und das hat halt so gut gepasst. Und das ist das Einzige, was ich jetzt mit der Szene noch so verbinde.
Nee, er singt doch, also Lip singt.
Singt irgendeine Schnulze?
Irgendwie Twist.
Ach, Twist and Shout?
Twist and Shout, genau.
Ja.
Genau, das ist ein Shout.
Und alle tanzen.
Und alle tanzen.
Auch
alle.
Im Bürogebäude.
Die ganze Straße, alle Handwerker auf den Gerüsten, eine komplette Entourage, Afroamerikaner kommt cool die Treppe runter gejazzt.
Stimmt.
Es ist völlig absurd. Und wie gesagt, unter dem Aspekt eben hat das für mich funktioniert, weil der Film, der von Anfang an halt das so überhöht verkauft hat. Mit dieser, dass halt quasi allein die Tatsache, dass er blau macht, zu einer Staatsaffäre wird, es läuft ja so, irgendwann steht das sogar so an so einem Billboard dran und so und im Hintergrund. Stimmt. Und solchen Sachen. Also es eskaliert ja völlig so. Jeder, auch irgendwie, dann, wenn die Mutter ist, dann nachher, muss er nachher auf dem Polizeirevier, weil die Schwester erwischt dann zu Hause quasi den Rooney und denkt, das ist ein Einbrecher, weil die den nicht kennt, die sind ja nicht auf derselben Schule.
Ja, ja.
Oder auch sind auf derselben Schule, aber in andere.
Ja, also es ist letztendlich so, dass sie so dann halt bei der Polizei anruft und sie festgenommen wird wegen Prank Calls.
Genau, obwohl sie halt den Typ bei sich in der Küche erwischt hat. Genau. Und dann muss die Mutter ja auf Polizeirevier und dann auch der Polizist dann erstmal so, übrigens alles Gute für ihren Sohn und so. Also jeder weiß das. Und die Mutter auch so, ja, okay, danke. Und das ist halt so alles so absurd. Ich kenne ja deine Meinung über den Film, so ein bisschen, zumindest aus deinem Letterboxd-Review. Das hatte ich halt eh schon mal gelesen. Und du kannst ja gerne mal deinen größten Kritikpunkt, den du selber hast, den kenne ich halt. Zumindest ist er das, welches ich aus dem Text rausgelesen habe.
Es ist halt.
Kannst du dir gerne mal einmal droppen, kurz, was für dich das größte
Problem ist. Ich finde den Film ziemlich witzig.
Ja.
Gerade das ganze Slapstick-Ding mit dem Rektor fand ich sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, auch spielt auch einfach gut.
Ja. Ja, und wie er auch mit seiner Sekretärin und so am Start ist, ist alles cool.
Die sich immer Stifte in die Afrohaare steckt.
Mein allergrößtes Problem, und ich weiß nicht, ob ich dazu spießig bin. Ferris Bueller ist einfach ein Arsch. Ein richtiger Spacken. Und wirklich, wirklich toxisch in seinem Verhalten. Und das ist so eine Sache, wo alles, was der Kerl macht und wozu er seine Freunde anstiftet, und das geht nachher tatsächlich auch einfach in kriminelle Gefilde. So, es ist ja, wie du meintest, es ist ja nicht einfach nur Day Off, sondern es ist halt am Ende. Und selbst wenn seine Freunde sagen, ey, lass uns doch einfach gehen und lass uns das jetzt bitte nicht machen, ist er der Meinung, er müsste das jetzt durchsetzen, weil er da Bock drauf hat. Und das ist so eine Art Mensch, die ich einfach nicht abkann. Und so unterhaltsam das alles ist, das hat mir echt einiges versaut.
Okay, ja, also ja, das hatte ich ja schon dann nachgelesen mal bei dir. Ich verstehe irgendwie, wo du herkommst. Gleichzeitig mal eine Gegenfrage. Wird man in dem Moment, wo man das kritisiert, nicht auch ein bisschen zu seinen Eltern?
Deswegen meinte ich ja, es kann sein, dass ich da so spießig bin.
Weil, wenn du den Film mit 16 gesehen hättest, meinst du, hättest du das auch so gesehen?
Ich glaube, ja. Weil, also, allerspätestens am Ende, wenn halt wirklich die Kacke richtig am Dampfen ist auf einmal und man sich so denkt, so, okay, irgendwie muss sein Kumpel jetzt auch irgendwas sagen. Oh ja, nee, das wird schon. Und dann, das wird auch nie aufgeklärt, was dann überhaupt passiert. Weil das ist so eine Sache.
Ja, in dem Film hat nichts Konsequenzen.
Nein. Und das ist so ein bisschen, also dieses ganze Teenager, so einfach mal so rebellieren, das ist ja auch das, was er immer sagt, so, man muss auch immer stehen bleiben und anhalten. Das kann ich ja schon irgendwie verstehen. Das haben andere Filme aber so viel cleverer gemacht. Und hier ist es einfach, okay, ey, du kannst auch einfach mal einen Tag schwänzen, Sachen klauen und Sachbeschädigung in Höhe von Millionenwerten machen. Und ja, ist dann halt so, ne? Ja, nett. So, Brudi, nein.
Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Für mich hat das nicht so den Effekt erzielt, weil es eben so drüber ist. Weil es eben, das macht halt kein Mensch. Das ist halt so weit weg von dem, was auch möglich ist, sage ich mal, in dem Umfang oder zumindest in dieser Überhöhung, wie es dargestellt ja auch wird, dass ich das irgendwie, dafür war es mir zu entrückt. Ich gebe dir recht, so, das ist vielleicht, also generell so, der Film ist, spricht ja, also sollte ja auch damals sicherlich Jugendliche ansprechen.
Ja.
Ganz klar. Es gibt Schuleschwänzen, so dass, ne, da relate natürlich die Menschen, die auch in dem Alter sind, die das auch selber tun könnten und überhaupt damit konfrontiert sind im Alltag. Ich gebe dir zum Beispiel eine Sache, die da auch drauf einzahlt. Der ganze Schulkörper, der ganze Schulalltag wird halt hier so komplett als überflüssig, langweilig.
Ja.
Einfach nur so das nötige Übel dargestellt. Egal, ob das Sportunterricht ist, wo so ein fetter Sportlehrer in so einem Caddy neben den laufenden Schülern herfährt, sie anbrüllt, bis irgendwie im Unterricht über Geschichte. So ein Lehrer, der hat mich ein bisschen an so Mr. MK aus South Park erinnert, der immer so, ja, und dann hatten Mr. wir das Garrison. Und das, hatten wir das und das hier und na, wer weiß es, niemand, okay, dann redet ihr einfach weiter, also das war so und so und dann kam der und der, na, wer weiß, wer, na, nein, okay, also weiter. Also und alle Schüler liegen so auf den Tischen, sabbeln so in ihre Mäuler und pennen halt alle ein und starren nur so in die Leere, weil das einfach alles komplett uninteressant und langweilig ist so. Ne, also die Schule wird so schon dargestellt, wie sie Jugendliche gerne sehen, so als nicht nötig und überflüssig so. So, okay, sehe ich halt ein. Wie gesagt, außerdem sehe ich auch ein, dass der Film, wie gesagt, keinerlei Konsequenzen hat. Ob sie jetzt gerade dieses Millionen teure Auto vom Vater da von seinem Kumpel zerdeppern, ob sie das irgendwo abgeben in der Werkstatt und der Typ dreht damit erstmal so über Kilometer über seine Runden.
Das fand ich ziemlich
witzig. Und Bretter zu Star Wars über die Autobahn. Oder ja, wie gesagt, auch mit dem, natürlich mit diesem, ich meine, das mit dem Restaurant ist noch so Prank, aber wie gesagt, man sieht ja nicht, wie sie zahlen. Wahrscheinlich haben sie es gar nicht bezahlt. Also sie klauen ja Essen quasi in dem Sinne. Genau, also nichts davon, was sie, also sie machen ja nicht nur Sachen, die Schaden anrichten, aber die Sachen, die irgendwie Schaden erzeugen. Dafür erlebt keiner Konsequenzen am Ende des Films.
Und es sind halt keine Lappalien. Es ist
mal
nicht halt dieses Teenie-Ding. So,
ja, genau.
Jetzt einfach mal Scheiße machen.
Ja, nee, es ist schon. Und
mein
ja.
größtes Problem ist einfach, dass aber die ganze Zeit so getan wird, als ob Ferris Bueller der coolste Typ aller Zeiten wäre. Und halt, er soll der Sympathieträger sein des Films. Und man soll ihm zustimmen. Und ich sitze da und denke, nee. Das ist einfach nein.
Ja. Nee, ey, du verstehe ich. Ich habe das nicht so krass empfunden, weil es mir eben zu entrückt in der ganzen Darstellung wiederum war. Weil ich eigentlich denke, dass auch irgendwie Jugendliche dann sehen, dass es halt zu drüber ist und zu eskalativ und albern und Slapstick und nicht der Realität entspringend. Aber ich verstehe deine Punkte trotzdem halt irgendwie. Ich denke, was man noch ansprechen muss, ganz wichtiger Punkt, ist der ganze Film durchbricht eigentlich pauslos die vierte Wand.
Mhm.
Also Ferris spricht ja in der ersten Szene direkt quasi schon zum Zuschauer und das passiert ja auch dann durch den ganzen Film immer wieder. Gibt auch immer wieder solche, wo dann irgendwie Charaktere lassen irgendeinen Kommentar ab und bevor Ferris auf Antwort guckt, erstmal in die Kamera, macht so, oder so, oder ne, verzieht irgendwie die Stirn oder rollt die Augen. Also er spricht erstmal den Zuschauer an und dann spricht er erst mit den Figuren, so, das ist ganz oft. Also der ganze Film zielt ja darauf ab, dass du auch angesprochen wirst als Zuschauer so ein bisschen, was ja wieder darauf einzahlt, so auf dein, man soll ja auch wieder, gefühlt ja fast dazu angestiftet werden, auch so zu leben, so ein bisschen so. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich verstehe die Kritikpunkte, sehe die auch schon ähnlich kritisch wie du, gerade jetzt im Zusammenhang so dieses, was ist die Zielgruppe und was wird denen vermittelt? Ich sage, ich bin dann, glaube ich, ein bisschen weniger spießig als du, gar nicht böse gemeint jetzt.
Nein, sondern,
Für mich ist die Differenzierung noch so hoch, dass es halt alles durch diese Parade, durch dieses, die Verbreitung seiner angeblichen Krankheit, das ist alles so überhöht und lächerlich, dass ich den Film ab dem Moment schon gar nicht mehr für voll nehmen kann, irgendwie, egal was er dann mir auch zeigt. wie gesagt, ob das jetzt irgendwie Jugendliche dann auch damals so verarbeiten konnten, mag ich nicht so sagen, aber das war so mein Fazit dann daraus. Von daher, also zusammengefasst nochmal, ich verstehe den Kult des Films, weil er schon eine sehr eigene Darstellungsweise hat, weil er gut gespielt ist, weil er sehr lustig ist, weil er obskur ist, weil er ein paar ja durchaus referenzielle oder ja merkenswerte Sätze und Situationen hat, und der einfach an sich trotz der Dinge, die darin passieren, hast du trotzdem noch so ein bisschen wohliges Gefühl bei dem ganzen Film. Also den kann man halt schon easy weggucken. So, das ist jetzt, gibt's wenig Ecken und Kanten, den kannst du einmal so. Und von daher, war ich sehr unterhalten. Also ich gebe dem durchaus eine Empfehlung. Und
Der ist halt auch einfach unfassbar witzig.
Ja, ist er auch. Ja. Wobei, also ja, ich fand es, er ist kein Karlauer-Fest jetzt.
Nö, das nicht.
Es ist eher so, das, was ich meine, du hast eher so ein durchgängiges Grinsen, so ein gutes Gefühl beim Gucken trotzdem, weil er so leichtfüßig ist.
Ja.
Das ist halt, es ist jetzt kein Schenkelklopfer, so, dass du alle zwei Sekunden auf dem Boden liegst. Das fand ich jetzt nicht so. Er ist einfach obskur an vielen Ecken. Du hast immer wieder alle paar Sekunden hast du immer wieder was, wo man so kurz ein bisschen, ne, aber so richtig laut lachen musst jetzt so zwei, dreimal vielleicht so. Aber das ist jetzt kein Schenkelklopferfest irgendwie, wo du da dich alle zwei Sekunden wegschmeißt irgendwie. Fand ich jetzt nicht. Aber ist auch nicht der Anspruch, glaube ich, des Films insgesamt. Aber ja, durch diese Leichtfeuchtigkeit, ja. die Leichtfeuchtigkeit von Ferris Bueller. Die Leichtfüßigkeit des Films macht es halt sehr. Das
könnte so eine Skala von einem Pickup-Artist sein.
Die Leichtfeuchtigkeit, oh Gott. Oder auch so eine Ratingskala für Pornofilme.
Ja.
Ich gebe 8 von 10 auf der Leichtfeuchtigkeit. Bekommt er halt so eine herzliche Note beim Schauen, die du einfach so aufsaugen kannst. Und das, finde ich, macht ihn halt dann doch sehr, sehr gut im Endeffekt. Aber wie gesagt, Kritikpunkte verstehe ich, bin einfach dann aus persönlichem Empfinden einfach, bin ich da nicht so, dass ich dem deswegen jetzt so viel ankreide.
Mhm. Ja, ist ja okay.
Ja.
Super.
Klassiker, check.
Abgehakt.
Abgehakt, ja.
Dann kommen wir zum nächsten Klassiker. Der kam ein paar Jahre später. Ich durfte mir anschauen Leon der Profi. Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, wie man ihn genau ausspricht. Also
Leon the Professional.
Aber das klingt schon wieder so französisch.
Ja, gut.
Er ist ja, das ist übrigens, kann ich mal schon mal sagen, ein Franzose, der ein Italiener in Amerika spielt, ist auch das Merkwürdigste, was man
machen das Konstrukt. Könnte. Ja, ich glaube schon, dass es eigentlich Leon heißt, also die Amis, glaube ich, sprechen es Leon. Aber er hat ja auch ein Accent auf dem E, deswegen müsste es eigentlich Leon.
Was? De Gu, de Graf? Ich hatte Latein in der Schule, ich habe keine Ahnung, wie man diese Accents nennt.
Das ist ein Accent de Gu. Das ist das, was ich auch auf dem E habe.
Aha. Der feine Herr.
Andersrum ist Axon Graf.
Okay.
Frag mich nicht, was der Unterschied genau ist und wie man das jetzt genau pronouncen würde, wenn es jetzt andersrum wäre. Ich weiß es nicht.
Ein Film von Luc Besson. Sein zweiter größerer, glaube ich, nach Nikita. Aus dem Jahr 94 mit Jean Reno, Natalie Portman in ihrer ersten Rolle.
Super jung.
Super, super jung. Und mit Gary Oldman. Und wir haben es leider nicht geschafft, dass du mir den Film leihst. Deswegen habe ich jetzt den bei Prime geliehen. Da gibt es den für halt in Director's Cut. Da sage ich gleich noch was zu. Und als UHD zum Leihen für, also das normale ist 4 Euro für HD. Worum geht es denn?
Leon, die Entscheidung ist gefallen. Ich ändere mein Leben. Ich werde cleaner. Ich möchte, dass du mir beibringst, so wie du zu sein.
Veränderungen sind nicht gut, Leon. Ich genieße diese seltsamen Scheinmomente der Ruhe vor dem Sturm.
Leon verdient sein Geld als Auftragskiller der Italo-Mafia in den Straßen von New York. Er lebt zurückgezogen und pflegt außer zu seinem Boss Tony einzig zu seiner Topfpflanze ein freundschaftliches Verhältnis. als die Familie seiner Nachbarstochter Mathilda von korrupten DEA-Polizisten brutal getötet wird, flüchtet das Mädchen zu Leon. Um sich an den Mördern ihrer Familie zu rächen, lässt sich Mathilda von Leon zur Profikillerin ausbilden. Die Cinema hat geschrieben, eine faszinierende Gratwanderung zwischen Gefühl und Action. Laut deiner 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook Edition.
Von Gesundheit. Gesundheit.
Bitte, danke. Von Arthouse herausgegeben. Jo. Und das ist auch letzten Endes so das, was ich ein bisschen erwartet hatte. Es ist so ein bisschen Richtung Beziehung zwischen Leon und Mathilda im Vordergrund steht und man trotzdem irgendwie schön haptische Actionsequenzen hat. Zu den Fassungen. Es gibt verschiedene. Mhm. Ursprünglich sollte das ganze Ding tatsächlich 150 Minuten lang gehen. Ich glaube, die richtig langen Fassung hat niemand je zu so richtig zu Gesicht bekommen. Die gibt es in dem Sinne nicht. Der Director's Cut, den ich jetzt bei Prime gesehen habe, der ging 2 Stunden 7, also 127 Minuten. Jetzt auf der Blu-ray hier steht, dass der 133 geht. Ich weiß nicht, ob die 6 Minuten dann irgendwie aufgrund verschiedener Abtastungen und dass der Film dann schneller läuft oder so funktioniert.
Ich bin mir nicht sicher, welche Version auf Prime ist. Also das ist jetzt auch die, die jetzt neulich mal im Kino war. Da gab es ja noch mal so ein Limited-Kino-Release.
Dadurch, dass es halt auch in UHD zuständig, also ja. Zuständig erhältlich war, würde ich schon vermuten, dass es die gleiche ist, Version ist.
Ja, denke ich auch, ja.
Also vielleicht liegt es an anderen Abtastungen. Und die Kinofassung ist 20 Minuten kürzer, die geht noch nur 10 Minuten.
Mhm, die ist kürzer, ja. Genau.
Da schon mal die Frage an dich. Hast du beide Fassungen gesehen?
Ja, aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht direkt noch mal vergleichen, weil ich die Kinofassung halt letztes Mal vor, keine Ahnung, 10 Jahren gesehen habe oder so.
Okay. Dann bin ich mal gespannt.
Also wir sind jetzt im Kino, ich war noch mal im Kino, zum Director's Cut jetzt. Und wir sind nicht wissentlich die viel länger, ja, die Szenen wirklich aufgefallen, weil dafür habe ich den direkten Vergleich nicht mehr. Das muss ich echt nur miteinander weggucken.
Der Film beginnt mit einer wundervollen Kamerafahrt durch New York. Da spielt der Film halt. Und schon in dem Moment dachte ich mir so, das hätte ich gerne im Kino gesehen. Weil das sieht einfach schon ziemlich cool aus. So ein bisschen shaky cam, aber ist wunderschön, hat einen tollen Score. Und die erste Szene ist halt, wie Tony Leon einen Auftrag gibt und er, Bene, Grüße an Max, einen Hörer von uns, den Auftrag halt ziemlich heftig ausführt. Und da geht's schon los, dass Leon ziemlich schnell so ein bisschen mystifiziert wird. Weil er ist halt der harte Hund und er bringt die Leute super schnell um die Ecke und sein Plan funktioniert immer perfekt. Es ist aber auch super geil und sein cooles Outfit mit der Mütze und der Brille ist schon ziemlich cool.
Er ist halt
schon
echt ein Bad Motherfucker. Also.
Ja, und generell dieses erste Action-Set-Piece auch mit dem Drogenhändler, der sich in New York breit machen möchte und dann aber von hinten schön die Klinge an die Kehle bekommt. Und versucht noch bei der Polizei anzurufen. Hier möchte mich jemand umbringen, während er im Waffenschrank nach 10.000 anderen Dingen greift. Es ist schon super cool. Und kurz darauf lernen wir halt Mathilda kennen, die im Treppenhaus sitzt und raucht. Sie hat halt Stellen im Gesicht, und so, dass es relativ offensichtlich wird, dass die in ihrem Haus misshandelt wird. Man kriegt auch einen kurzen Einblick in das Familienleben, was, ja, nein.
Nicht das Beste ist.
Nein, eher schwierig. Ja. Aber sie hat einen kleinen Bruder, der ganz niedlich ist. Ihr Vater wird halt, der scheint irgendwie Drogen zu verwahren für zwielichtige Gestalten. Mhm. Und Gary Oldman, der, ich habe den Film jetzt auf Deutsch geguckt. Mhm. Der hat eine andere Synchronstimme als sonst. Und es ist ultra weird.
Okay. Ich habe auf Englisch geguckt, das letzte Mal. Ich weiß es nicht mehr.
Es ist super, super merkwürdig, wenn man Gary Oldman sieht und halt seine Stimme aus der Dark Knight Trilogie zum Beispiel erwartet. Aber die ist komplett anders. Und das hat mich, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen aus der Bahn geworfen im ersten Moment. Und er ist halt ein, magst du mir noch mal helfen? Wie heißt der denn noch mal? Scheiße, ich habe den auch vorhin erst gesehen. Er wird introduced als jemand, er hört gerade Musik und es ist klassische Musik und er wird gesagt so, ey, du möchtest nicht, dass man ihn stört, während er Musik hört, weil dann rastet der Kerl halt so komplett aus. Und ja.
Norman Stansfield.
Ah. Es stimmt, Stanfield. Und ja, es kommt dann dazu, dass gesagt wird, ja, du sollst bis am nächsten Tag um 12, da fehlt was bei den Drogen, find, also das muss hier wieder aufgefunden werden. Und das macht er nicht, woraufhin Stanfield mit seinen Jungs kommt und einfach mal die Familie ziemlich brutal entsorgt. Am heftigsten fand ich tatsächlich den Shot in die Badewanne.
Ja, der ist krass.
Wie die Mutter umgelegt wird, oder die Stiefmutter. Ja, es ist super abgefahren. Und auch der kleine Bruder muss dann glauben. Und Mathilda überlebt das nur, weil sie gerade einkaufen ist.
Ja.
Und für Leon auch Milch mitbringt.
Lucky her.
Ja. Und dann ist sie natürlich so ein bisschen von Rache getrieben und möchte, dass die ja, dran glauben. Und Leon weiß schon, so Rache nicht unbedingt über das Beste.
Mhm.
Und lässt sich dazu aber breitschlagen, dass er sie mit ausbildet. Dazu, er ist halt ein Cleaner, jemand, der halt aufräumt hinter, also im Namen der italienischen Mafia. Und irgendwann kommt bei Mathilda, also Mathilda ist irgendwann alleine in einem der neuen Apartments und ja, hat so ein bisschen Heimweh und geht zurück. Und da stellt sich raus, dass Stanfield und seine Jungs halt vom Drogendezernat sind. Mhm. Aber halt korrupt bis auf die Knochen. Und er, also Stanfield nimmt auch immer, bevor er jetzt irgendwie so Clockwork Orange-mäßig Ultra-Violence möchte, nimmt er halt immer noch schöne Pille rein, um sich hochzupuschen. Und ja, da Leon merkt schon, okay, das ist jetzt ein heißes Eisen, aber Mathilda lässt nicht locker. Und am Ende dringt sie im Drogendezernat ein, wird aber gestellt. Und Leon räumt da einmal kurz auf, was letzten Endes auch sein Schicksal besiegelt.
Jo.
Denn das letzte Action-Set-Piece ist noch mal für mich, glaube ich, mit die stärkste Szene im gesamten Film. Das ist 1A-Spannungskino. Das ist super gut inszeniert. Man hat in der deutschen Synchro, der SWAT-Leiter wird von Manfred Lehmann gesprochen. Der Stimme von Bruce Willis.
Ach echt? Okay.
Ja, das ist ziemlich, ziemlich witzig.
Okay. Vielleicht sagt er so, wo ist er?
Ja,
wo ist Bruce?
Wieso hat er nur eine Maske auf? das war ziemlich cool und war auch alles, es ist halt super und auch wie er fast entkommt und dann aber den Ringtrick am Ende nochmal vollführt. Es ist schon ziemlich super.
Ja.
Generell, also Action ist unfassbar und der ganze Film ist von einer wunderschönen Melancholie durchzogen. Ich als Teenager-Emo finde das immer super. Ich finde das groß. Also, und dieses Ganze, der ist jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit traurig, aber ist halt auch nie so richtig hoffnungsvoll.
Nee, das stimmt.
Und man sieht, wie die beiden miteinander interagieren, das ist schön. Und es gibt eine Sache, die mich aber sehr, sehr abgestoßen hat. Wie hart sie auf ihn steht. Und das ist so eine Sache, das ist wohl der Unterschied vom Director's Cut zur Kinofassung, dass es in der Kinofassung sehr, 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 sehr stark zurückgenommen wurde. Und dass es vielleicht so ein oder zwei Anspielungen gibt. Aber dass sie tatsächlich ihn die gesamte Zeit küssen und mit ihm Sex haben möchte, das hat mich super, super, super abgefuckt. Und ich fand's auch ultra weird. Vor allen Dingen, weil es ja nicht mal so ein Lolita-Ding ist, dass sie ihn verführt oder sowas, sondern sie findet ihn einfach geil. Also.
Ja, ich meine, das ist natürlich ein Thema, warum der Film halt ja damals auch durchaus Kritik einstecken muss, beziehungsweise warum der über den sehr viel diskutiert wurde, natürlich, klar, ja. Wegen dieser Beziehung zwischen den beiden so. Und ja,
ich finde es halt super schwierig, dass er halt immer sagt nein, aber er wirkt nicht komplett abgeneigt.
Ja, das meine ich halt. Ich meine, das ist halt, die Darstellung des Films ist ja auch so, ich meine, wie du gerade gesagt hast, du hast zwei Menschen, die notgedrungen jetzt irgendwie in dieser kleinen Wohnung zusammenleben. Er will es ja eigentlich gar nicht, wird dann doch quasi weich, weil er ihr primär erstmal leid tut, natürlich einfach. Weil sie ihm leid tut, so rum. Weil natürlich mitbekommt, was da passiert ist und möchte das kleine Mädchen jetzt nicht irgendwie auf die Straße schicken. Und weil generell finde ich eigentlich diese Beziehung zwischen den beiden eigentlich sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr fast schon gefühlvoll inszeniert. Aber du hast schon recht. Das sticht halt immer wieder dann, das bricht das halt Ganze immer wieder auf und die, die Darstellungsweise, ich würde nicht mal sagen, es geht zu weit, aber es ist natürlich extrem unangenehm zuzuschauen.
Wenn sie dann im Restaurant auch über den Tisch klettert und sagt, küss mich, so, Mädel. Also sie ist ja aber auch, also Leon weist sie ja auch immer zurecht und sagt so, ja, weniger fluchen, ja, rauchen. Ja. Und sie ist halt schon ein bisschen ein Assi-Kind.
Ja, natürlich, weil sie nie richtige Erziehung genossen hat, weil die Familie selber Assi war. Aber das, ich finde es halt so, irgendwie wünschst du den Charakter ja trotzdem irgendwie das Beste. Aber du weißt ja auch ganze Zeit eigentlich, dass das nicht gut ausgehen kann.
Und ja, aber ist das Beste dann, dass sie, mein Kronkorken, ist das Beste dann, dass sie auf ihn steht?
Nein, das meine ich nicht. Aber ich meine generell, du über die Zeit wachsen die ja trotzdem beide irgendwie ans Herz.
Und durch diese Hots war ich bei Mathilda immer so, boah, Mädel.
Naja, aber sie weiß es ja vielleicht auch nicht besser.
Ja, das ist halt das Ding. Ich war nie ein 12-jähriges Mädchen. Ich kann mich da relativ schlecht reinversetzen.
Was? Nicht?
Nee.
Deswegen, ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe das auch so. Aber es hat bei mir jetzt nicht immer diesen, ich fand das nicht irgendwie eklig oder so, ich fand das eher fast traurig, weil sie es einfach nicht anders kennt und du hast die ganze Zeit, da du ja sagst, es ist so melancholisch, du weißt die ganze Zeit schon, das hat eh wahrscheinlich kein gutes Ende und das wird irgendwie, du wünschst den beiden auf dieser kurzen Zeit, die sie haben, bevor es irgendwie eskaliert, wünschst du einfach nur eine heile Welt irgendwie und das funktioniert aber halt irgendwie nicht. Deswegen, ich hatte da irgendwie da kamen andere Gefühle bei mir hoch als das, aber trotzdem natürlich ist das sehr eine schwierige Darstellung, die aber ja von ihm ja trotzdem dann zurechtgewiesen wird. Also wird ja nicht freien Lauf gelassen dem Ganzen, sondern sie wird ja quasi dann erzogen oder ermahnt oder nimmt ja dann, also sie will ja quasi von ihm eher die Liebhaberrolle, aber er gibt ihr ja knallhart die Vaterrolle eigentlich, die sie ja eigentlich braucht, weil sie die nicht richtig hatte.
Ja, also das vielleicht der Punkt, dass sie es nicht anders kennt, ist vielleicht so eine Sache.
Ja.
Also wie gesagt, ich fand es jetzt in dem Moment erstmal abstoßend. Ich fand Leons Charakterisierung großartig. Wie man immer mehr erfährt, warum er reagiert in bestimmten Situationen, wie er reagiert und dass die Figur dann doch deutlich mehr Tiefe hat, als man glaubt. Also man kriegt schon sehr schnell mit, dass er halt im Gegensatz zu der ersten Szene halt nicht diese mystische Figur ist. Er sitzt dann im Kino und guckt sich, ich glaube, einen Cary Grant-Film an. Mhm. Er ist Analphabet.
Ja.
Er kann nicht lesen und nicht schreiben. Und
Er kann halt eigentlich nur eins, ja, richtig gut. Das ist
Leute umlegen,
genau. Aber eigentlich ist er sonst relativ traurig.
Ja. Aber dass es dann halt auch noch erklärt wird, woher das kommt und warum er auf bestimmte Wünsche von Mathilda halt reagiert, wie er reagiert, das habe ich nicht erwartet. Und das war super schön. Also generell, ich glaube, ich hätte mit dem Kinocut ein bisschen mehr Spaß gehabt. Gerade weil diese sexuelle Spannung dann vielleicht einfach deutlich weniger wäre.
Ja, muss ich vielleicht echt nochmal gucken als Vergleich. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so
geschaut. Laut Wikipedia ist das der Fall. Das ist halt genau das runtergedreht wurde, weil halt das Testpublikum auch meinte so,
wow.
Ja. Vielleicht gefällt mir dann in der Version besser. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, den Director's Cut geschaut. Ich finde ihn trotzdem, es ist ein schöner Film. Es ist gerade, also Luc Besson kann Action. Das kann der richtig gut. Aber ich habe jetzt 4 Filme von ihm gesehen. Ich finde Fünftes Element immer noch ein bisschen besser, weil es einfach mehr mein Ding ist, genre-technisch und halt auch das ganze Produktionsdesign in Fünftes Element ist einfach ich liebe das einfach, ist großartig. Aber es ist immer noch Welten, 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 Welten weg von, ich weiß gar nicht, welchen ich beschissener finde, Valerian oder Lucy.
Hast du Anna gesehen, den ganz neuen?
Nee,
ja.
Will ich auch, glaube ich, nicht.
Der ist nochmal drunter.
Oh Gott.
Nee, das Problem ist einfach, selbst ein Anna ist im Endeffekt wieder Leon. Also er dreht ja irgendwie seit gefühlt 20 Jahren jetzt dieselben Filme.
Na, Valerian war ja schon ein bisschen was anderes.
Ja, okay, das war 5 Element 2. Aber er kommt halt nicht aus seinen Schienen so raus. Und gerade was er hier mit Leon, hat noch die Nikita hat er ja auch noch gemacht.
Ich habe die tatsächlich, witzigerweise, ich habe die Filme sehr, sehr häufig so im Kopf zumindest, als ich jung war und halt häufig Fernsehzeitung gelesen habe, habe ich die Filme super häufig zusammengepackt irgendwie. Also so ein und der gleiche Film irgendwie.
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht unbedingt Bock, Nikita nachzuholen. Also ich kenne ihn nicht.
Wie gesagt, es sind halt immer dieselben Tropes. Immer dieselben, ne? Irgendwie eine Frau bricht sich frei und wird zur Killerin oder wird benutzt oder hast du nicht gesehen. Es ist immer das Gleiche, es ist bei Anna das Gleiche, es ist bei Lucy das Gleiche, da hatte ich mit dem noch auch noch mit dem diesem Sci-Fi-Ansatz dahinter. Und halt Nikita ist ja ist halt quasi der Abzug halt davon. Also das ist halt das Negativ.
Mega merkwürdig.
Und er macht halt nie was anderes. Er hat immer diese selben Tropes drin, er hat immer dieses Fahrwasser. Und das hat halt dann natürlich zu Anfang seiner Karriere A funktioniert, weil es da noch unverbraucht war. Und weil er anscheinend da noch Filme machen konnte. Das hat er irgendwie über die Zeit ein bisschen auch verlernt, muss man leider zugeben.
Es hatte halt auch so rein kameratechnisch, und der Soundtrack ist super.
Ja, mega.
Halt ganz viel, es hat halt so eine stille, leise Poesie irgendwie. Ich mag auch das Ende super, super gerne.
Mhm.
Wie sie dann die Topfpflanze in den Boden pflanzt.
Ja.
Und der Film nimmt einen so mit, dass man der Figur wünscht, dass sie aus dem ganzen Schlamassel, der ja dann im Ende passiert, rauskommt. Und wie das dann gezeigt wird, dass es nicht der Fall ist,
ja,
ist einfach super.
Ja.
Es ist richtig, richtig geil. Und dadurch, dass du dann halt auch noch so doch sympathische Figuren hast, selbst ein Mafia-Boss wie Tony ist irgendwie, der ist irgendwie cool.
Ja, obwohl halt ein Schwerverbrecher ist, ein Arschloch, ja.
Aber irgendwie mag man ihn. Und
charismatischer das, trotzdem, ja.
Und da sieht man dann halt auch gegen Ende vielleicht eine andere Art des Vatertums, weil er Matilda ja auch richtig zurechtweist am Ende.
Hm.
Und sie anpöbelt sogar. Zurecht. Ich mag die Melancholie, die diesen Film durchzieht. Ganz überzeugt bin ich letzten Endes irgendwie nicht.
Okay.
Ich fand ihn super gut, aber gerade gerade das Sexding hat mich halt wirklich aus der Bahn geworfen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, ob das mit einem anderen, ob das mit einem Rewatch irgendwie nochmal anders funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall, ich verstehe seinen Kultstatus, auf jeden Fall. Es ist eine wunderbare Einheit aus Drehbuch, Kamera, Schauspieler, Jean Reno. Ich liebe den Kerl einfach. Ja. Der ist super. Also
Gary Oldman als Kontrahent hier ist halt auch einfach großartig.
Ich glaube tatsächlich, dass da in der deutschen Synchro ein bisschen was verloren geht.
Mag gut sein,
Hab den Trailer ja im Savoy durchaus gesehen zum Original.
Hm.
Und der ist halt hart am Overacten.
Mega, aber das passt halt hier, weil der ganze Zeit drauf ist und halt dieses, wie du sagst, mit diesem klassischen Musik und dieses dann Aufdrehen, sich hochpushen und so. Der rast ja nur aus in dem Film die ganze Zeit. Das
ich finde es super cool.
Ja.
Aber die deutsche Synchro macht den
irgendwie ja, dann gucken wir ihn vielleicht halt irgendwann mal echt vielleicht nochmal im Original.
Ja.
Vielleicht macht das auch nochmal ein bisschen was aus.
Er ist halt auf Deutsch ein bisschen zu ruhig irgendwie.
Ja, also im Original ist Gary Oldman hier einfach der pure geisteskranke Psycho irgendwie. Es ist also trotzdem irgendwie, er weiß ja, was er tut, also aber trotzdem, er ist immer auf dieser Schwelle.
Ja.
Dieser Schwelle ist komplett loose zu gehen, so, aber er hat immer noch diese Vision und weiß ja trotzdem, dass er auch einen Status hat, so irgendwie. Das ist halt so krass.
Und Jean Reno ist einfach eine geile Socke.
Ja, mega.
Super cool. Und halt auch, man merkt halt auch, ich fand es so unfassbar cool, wie er halt in der ersten Szene halt alles niedermäht und man denkt sich, huh, geiler Typ. Und in der nächsten Szene sitzt er im Kino und guckt halt grenzdebil irgendwo rein.
Ja. So. Ja, wie gesagt, du merkst halt relativ schnell, eigentlich hat er ein relativ trauriges Leben, weil er kann nur eine Sache richtig gut. Ja.
Und sein Holster ist cool. Wenn er seinen Mantel abnimmt und überall hängen Waffen oder so dran.
Überall sind Guns, ja.
Ja, ist schon geil. Ist auf jeden Fall eine Sache, bei der ich jetzt froh bin, dass ich die mal gesehen habe. Und ich verstehe, warum der alle so toll
ist. Ja, du hast einfach nur Sachen, die dir da aufgestoßen sind. Ist ja völlig fair enough, ja.
Genau.
Wieder zwei Klassiker von den Listen.
Und ich kann schon mal sagen, es geht sehr klassisch weiter.
Oha. Willst du anfangen?
Ja. Ich glaube, wir bleiben sogar in den 80ern.
Oha. Und jetzt bin ich.
Ich greife meinen Rucksack und
Zwiebel mal hervor. Oh, okay. Ja, noch so einer. Aus der. Ist das nicht ungefähr selbes Zeit?
Ich glaube, 88.
Gefüge. Steht's hier drauf? Ich glaube nicht. Ich sehe es zumindest gerade nicht. Ich schaue den Club der Toten Dichter.
Genau. Ich habe den Film
Robin Williams,
vor Ewigkeiten gesehen und ich habe ihn auf deiner Watchlist gesehen und musste mir die Blu-ray kaufen dann.
Nee, auch echt noch nie gesehen. Auch so ein Klassiker. Ja, krass, bin ich gespannt. Ja, Robin Williams, eigentlich immer ein Garant für gute Filme. Also gewesen, natürlich, aber deswegen. Bin sehr gespannt.
Ich habe den jetzt halt noch mal dann gesehen. Ich bin echt super gespannt, was du sagst. Ich kann dir aber schon mal eine Sache sagen. Es hat eine Verbindung mit einem Film aus einer der letzten Folgen. Okay. Wirst du sehen. Okay. Ich freue mich drauf.
Bei dem weiß ich halt zum Beispiel, jetzt aus dem Stegreif gar nicht, was ich da erwarten soll. Da muss ich mal überlegen.
Okay.
Ja, cool.
Ist halt Klassiker.
Ja, natürlich.
Drama-Klassiker.
Natürlich. Wie gesagt, vielleicht sogar auch schon mal irgendwann im Fernsehen mal als Kind mal reingesetzt auf ProSieben oder so. Keine Ahnung, kann passiert sein, aber wissentlich weiß ich nichts über den Film.
Okay, cool.
Bin sehr gespannt. Dann kriegst du von mir etwas Nordisches.
Hast du schon vorbereitet?
Natürlich, du kriegst was Nordisches. Ich gehe diesmal nicht zum Regal.
Nordisch bei Nature. Dänische Delikatessen mit Mads Mikkelsen.
Mm. Wir gehen mal ins schöne Dänemark.
Ich bin ja, also kennt man natürlich irgendwie, zumindest den Namen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worum es geht.
You will see.
Obviously. Aber
Es ist auch so ein Negativ der dänischen schwarzen Komödien.
Das können die ja.
Das,
ne,
können die halt wie kein anderer. So, also England kann das auch, aber die haben noch eine andere Art von Humor. Die Dänen sind einfach nur böse. Die Dänen sind einfach nur scheiße böse.
Da bin ich gespannt drauf. Ich mag ja Schwarzhumor eigentlich ganz gerne. So Very Bad Things oder sowas war eine Zeit lang so mit 15, 16 mein
Lieblingsfilm. Das ist halt schon grenzwertig teilweise, aber es ist immer noch weit weg von Matilda. Steht auf ältere Männer. Nein, es ist schon böse, aber es ist immer noch so, dass du trotzdem, zumindest ich kann sehr gut drüber lachen, weil du genau weißt, dass die Intention nicht garstig ist, sondern sie spielen halt natürlich extrem mit dir als Zuschauer, so was du irgendwie sehen willst und ertragen kannst irgendwo. Aber jetzt natürlich nicht in einem irgendwie Schmuddelbereich, sondern es ist egal, guck's dir an. Es ist sehr böse, aber ich finde ihn sehr, sehr witzig.
Okay, bin gespannt.
Und halt einfach mal Mads Mikkelsen in diesen Rollen sehen, der hat ja in mehreren von diesen dänischen Filmen gespielt. Auch wie Adams Äpfel zum Beispiel und so. Das ist halt so lustig, wie der einfach vorher noch drauf war, so was er gespielt hat, bevor er eben berühmt wurde.
Ich glaube, das ist einfach einer der coolsten Socken auf der Welt überhaupt.
Ja, da halt schon. Weil du merkst halt, der sticht halt so raus zwischen allen anderen, weil der einfach, der ist halt eigen, der ist halt ein Type so.
Ja.
Und das merkst du halt bei den Filmen schon, obwohl er da auch eben noch super jung ist halt.
Kennst du die, ich glaube, ist das Carlsberg-Werbung mit ihm?
Ja.
Wo er mit dem Fahrrad da durch den
Fahrrad
fährt, das ist auch ultra weird.
Ja. Ist ziemlich gut. Ich glaube, der ist auch so einer, der für nichts zu scheiße ist irgendwie, ja.
Death Stranding.
Solange es irgendwie abgefahren genug ist, ja.
Super.
Sehr gut. Dann haben wir unser Futter für Anfang 2020.
Futter.
Aha. Ja. Und wir haben ja schon gesagt, wir steuern noch auch mal wieder auf ein Special zu. Da sind wir gerade noch in der Abklärung, wie wir das zeitlich hinkriegen und gasttechnisch.
Genau.
Und ja, in dem Sinne, auf jeden Fall bedanken wir uns für ein 2019 Podcast-Jahr. Danke fürs Zuhören, fürs fleißige Kommentieren, Teilen.
Man könnte noch sagen,
Namen voten.
Man könnte noch sagen, weißt du es gerade aus dem Kopf, was unsere erfolgreichste Folge war? Dieses Jahr, laut unseren Statistiken.
Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, auf jeden Fall vorne dabei war. Ich weiß es, warte mal kurz.
Ich habe heute nachgeguckt.
Du hast nachgeguckt, ja, dann hau raus.
Die erfolgreichste Folge, also die mit den meisten Downloads, war unsere erste.
Echt?
Ja.
Die allererste?
Genau.
Ja gut, ich meine, gut, die ist auch längst natürlich draußen so, ne? Das ist.
Ja, aber es sind nur die Statistiken aus diesem Jahr.
Ach so, rein von diesem Jahr?
Genau.
Okay, dann haben viele anscheinend angefangen neu reinzuhören.
Hallo.
Hallo.
Und die zweiterfolgreichste war Wild at Void, also mit Wild at Heart und Enter the Void.
Oh, das ist aber auch eine ungewöhnliche.
Ich war auch ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich gestehen.
Weil die ist ja auch sehr speziell.
Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran. Aber ich hätte es halt nicht gedacht, weil
dann machen wir uns Gedanken, dass wir zu viel Genre.
Aber es ist halt dann ziemlich witzig, wenn man sich so ein bisschen Statistik anguckt halt. Ich glaube halt Kram wie, wir hatten ja hier Fairplay versus, ich glaube, das interessiert die Leute halt einfach nicht so sehr.
Ja, gut, das mag sein, ja. Ich glaube, die mit welche war das denn?
Na? Fakultätsstraße ging auch, glaube ich, ganz gut. Also mit Faculty und Mulholland Drive.
Ja.
Aber ich habe jetzt gerade nur wirklich nur
die. Ich glaube, ich war überrascht, wie schlecht, oder Anführungszeichen schlecht, die mit Citizen Kane ging. In Sindbad.
Ja, gut.
Dafür, dass es halt auch so mit der Filmklassiker ist, war die auch jetzt nicht so gut geklickt, sage ich mal, so gut gehört.
Angehört.
Also wir haben natürlich immer unseren, ne, wir haben so einen Standard, aber man merkt immer so, wo es mal hoch spiked, so, und das war keine davon, wo ich dachte so, oh, das ist vielleicht eine Folge, die das zum Potenzial hat, aber manchmal sind es eben die, wo du gar nicht mit rechnest wahrscheinlich.
Eben. Aber ich finde es halt super spannend, dass es halt immer noch die erste Folge ist. Ich glaube, ist das so ein deutsches Podcast-Ding, dass die Leute immer die erste Folge als allererstes erstmal hören?
Naja, schon, weil viele Podcasts ja auch trotzdem so eine, also ich meine, klar, jeder Podcast hat ja so eine Journey irgendwie, so eine Geschichte. Mhm. Also wir referenzieren ja auch immer wieder mal auf alte Folgen, deswegen macht es natürlich Sinn, von Anfang an durchzuhören. Natürlich kann man unseren Podcast auch sehr gut einzeln hören, weil wir natürlich immer abgeschlossen einfach über zwei Filme sprechen, ohne dass du Vorwissen brauchst. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben uns viele Leute neu entdeckt und sind dadurch auf die erste wieder gekommen und haben neu angefangen.
Freut mich natürlich. Aber ich finde es halt spannend.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Nun gut.
Dann, wie gesagt, freuen wir uns, dass ihr so zahlreich uns gelauscht habt in diesem Jahr. Mhm. Und hoffen auch, dass ihr das 2020 genauso tun werdet. Und wünschen euch erstmal ein paar schöne Feiertage jetzt.
Auf jeden Fall.
Ein bisschen Erholung, das machen wir auch.
Bis Silvester lasse ich übrigens noch die SurveyMonkey-Umfrage laufen.
Ach, okay, ja, genau.
Und danach gibt es dann eine Auswirkung.
Auswirkung, genau. Auswirkung auch.
Ihr werdet sie merken.
Genau, solange könnt ihr gerne noch Feedback mal zu unserem Podcast abgeben, wenn ihr Lust habt.
Link findet ihr in unserer Instagram-Bio.
In der Instagram-Bio und eben auf Twitter.
Genau.
Ja. Und ja, auf jeden Fall dann ein gutes neues Jahr schon mal soweit. Rutscht gut rein. Habt ein schöne paar ruhige Tage, erholt euch. Und dann holen wir uns. Ich habe heute es wird erst Urlaubstag heute. Ich fange schon an, Sprachfehler zu bekommen.
Feuchtigkeitsskala,
genau. Dann hören wir uns.
Feuchtigkeit.
Hören wir uns frisch erholt und wieder mit mehr Gehirnkapazität als heute. im neuen Jahr wieder. Und dann geht's direkt frisch los mit den Totendichtern.
Die Delikatessen sind.
Und der Club der toten Delikatessen. Alles klar, dann vielen Dank und wir hören uns im neuen Jahr.
Bis denn.
Reingehauen.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning, yeah.